Hallo und herzlich willkommen zu den Selbstständigkeitschroniken bei Casa Club, der Podcast mit Persönlichkeit. Mein Name ist Uwe Fleischer und diese Woche hat sich unsere Silvia mit Kevin Kaplik, einem Business Consultant, unterhalten. Er bringt seine Kunden in den Erfolg und das Wichtigste für ihn ist Wachstum, das bleibt. Er bildet Connections zwischen den Unternehmern und Gelegenheiten. Er zeigt auf, welche Chancen man wie nutzen kann. Außerdem sprechen die beiden über seinen Weg vom Koch zum Businessberater und welche Schritte er dabei gehen musste, welche Hilfsmittel er hatte, zum Beispiel YouTube, Podcasts oder Hörbücher. Du spielst schon länger mit dem Gedanken, deinen eigenen Podcast zu starten, weißt aber nicht genau wie und hast doch eigentlich gar keine Zeit dafür? Kein Problem, wir haben ein neues Angebot für dich gestrickt. Unser komplett sorgloses Paket läuft ganz nach diesem Motto, du sprichst und wir machen den Rest. Nach einem kompakten Coaching kannst du die Folgen planen und ordentlich aufnehmen. Diese schickst du dann uns und wir übernehmen alles Weitere. Den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Kevin und unserer Silvia.
Hallo Kevin, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Dankeschön, freue mich dabei zu sein.
Erzähl mal, Kevin, erzähl unseren Zuhörern, was du machst.
Ich bin Consultant in meiner eigenen Consulting-Firma, in der Crossroad Consulting. Und ich helfe Startups, Unternehmen, KMUs dabei, Struktur und Klarheit in ihr Unternehmen zu bringen. Ganz einfach zusammengefasst.
Das heißt, deine Zielgruppe sind kleine Unternehmen?
Alles vom Solo-Selbstständigen, der gerade startet, bis hin zu ungefähr 50 Mitarbeitern.
Und wie lange machst du das jetzt schon?
Seit 2019.
Was hast du denn davor gemacht?
Vor 2019 war ich Koch, ganz am Anfang, habe mich durch die ganze Kochgeschichte durchgearbeitet, war bei zwei Königsfamilien, war Privatkoch, habe auf dem Schiff gearbeitet und bin letztendlich vor meiner Selbstständigkeit war ich Area Manager für 4 Läden und habe dort ja, den ganzen Bereich gemanagt, von Kitzbühel bis Düsseldorf.
Okay, jetzt will ich die Geschichte hören, wie man vom Koch irgendwie jetzt so in diese Form der Selbstständigkeit kommt.
Ging relativ simpel. 2019 hat mir meine Frau einen Schwangerschaftstest gebracht, der positiv war. Und da ich des Öfteren noch in der Zeit auf der Arbeit geschlafen habe, als ich die Läden gemanagt habe, ist es des Öfteren vorgekommen, dass mal nachts dann die Bäcker noch zu mir kamen und gesagt haben, was machst denn du noch hier? Und nach 16 Stunden Dienst blieb nicht mehr viel Zeit für Familie. Also habe ich gesagt, okay, Heartbreak, jetzt musst du was ändern. Du hast jetzt 9 Monate Zeit, regel deinen Scheiß. Ganz einfach. Und so bin ich dann durch diese ganze Online-Welt durch. Ich habe mich mit allem beschäftigt, vom Dropshipping über Amazon FBA, Kindle Amazon Business, allem drum und dran, was es da nur irgendwie gibt, habe ich mir reingezogen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe YouTube gefühlt 3-mal durchgeguckt, um mir die ganzen Informationen ranzueignen. Bücher gelesen, puncto Sales und so weiter. Und bin dann aber wirklich im puncto Vertrieb hängen geblieben. War dann auch bei einem sehr, sehr großen deutschen Coach komplett ohne Erfahrung reingegangen. Habe sein Coaching verkauft, habe eine gute 500.000 Umsatz im ersten halben Jahr gemacht für ihn. Aber auch da waren es dann wieder 12-Stunden-Tage, weil ich um 9 Uhr angefangen habe zu telefonieren, abends den Telefonhörer um 20 Uhr zur Hand gelegt habe, also vom Ohr weg. Habe 4 Headsets teilweise am Tag leer gesabbelt, tatsächlich. Und dann war das Programm vorbei, das war mal nur so begrenzt auf das Ende des Jahres. Und so bin ich dann in diese ganze Welt rein, bin dann zu eigenen kleinen Coaches, die ich mir gesucht habe, gegangen und habe festgestellt, durch die ganze Vorerfahrung, durch das Managen von Restaurants, Mitarbeiter, ich habe ja bis zu 200 Mitarbeiter geleitet, dass, okay, hier geht noch mehr bei euch. Und da habe ich dann lauter Fehler gesehen, wo zum Beispiel Datenschutzbestimmungen nicht eingehalten wurden oder, wo ich schon ich fange als kleiner Vertriebler bei euch an oder als Setter sogar, ganz schnell zum Vertriebsleiter hochgestiegen bin bei denen und sie schon mehr beraten habe eigentlich in der gesamten Unternehmensführung als nur zu setten. Und so ging das los. Und somit sind wir dann tatsächlich 2019 habe ich damit gestartet. Ich glaube, 2020 war es dann wirklich das Consulting, was richtig losgegangen ist mit dem Ganzen. Ja, und so bin ich dazu gekommen. Schlussendlich. Und seitdem mache ich das.
Da sind jetzt zwei Sachen, bei denen ich nachfragen möchte. Also zum einen, glaube ich, bist du der erste Mensch, den ich kenne, der mir sagt, dass er in die Selbstständigkeit geht, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Weil normalerweise läuft es genau andersrum. Wie war denn der Übergang? Also war es dann wirklich so, dass du mehr Zeit hattest?
Der Übergang von der Selbstständigkeit war hart. Wie gesagt, am Anfang 9 Uhr Telefon angefangen und abends 20 Uhr aus der Hand gelegt. War jetzt nicht so groß anders als davor. Hat sich aber doch, sagen wir mal genau am 20.02.2020 hat sich das geändert. Und zwar als so ein kleines Menschlein meinen Finger gegriffen hat, hat sich das spurartig geändert, weil ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber I give a fuck. Wirklich, weil es war mir egal. Es war mir wirklich völlig egal. Ich habe gesagt, ich arbeite nur noch die Zeit, die ich arbeiten will. Das war nicht leicht. Es war finanziell definitiv nicht angenehm, weil du bist ja aus der Gesellschaft so, arbeite viel, du verdienst viel. Tausche viel Zeit gegen Geld und automatisch, desto mehr Zeit du tauschst, desto mehr verdienst du. Das war also ein absolut Heartbreak, auch im Kopf, da mal wegzukommen und zu sagen, okay, wieso mache ich nicht einfach eine Stunde anstatt für 20 Euro, sagen wir mal 20 Euro Bruttolohn oder für 50 Euro vielleicht in der Selbstständigkeit, warum mache ich nicht einfach mal eine Stunde für 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro? Und wo dann gesagt wird, ja, aber kann ich das denn wirklich machen? Geht das? Kann ich das? Und plötzlich hat es aber funktioniert, wenn man einfach mal selber sagt, ja, aber meine Zeit ist das wert, mein Wissen ist das wert. Ich habe jetzt hier seit 12 Jahren, 13 Jahren das Unternehmertum hinter mir. Ich habe BWL hinter mir. Ich habe zusätzlich noch einen psychologischen Heilpraktiker hinter mir und so weiter und so fort. Ich bin es wert. Ich kann das. So, und automatisch konnte man auch höhere Stundensätze verlangen, weil man dann gesagt hat, ey, du pass auf, das, was ich dir gerade erzähle, kostet dich in der Recherche 6 Monate. Ich erkläre es dir in 3 Stunden. Heißt, was ist deine Zeit von 6 Monaten wert? Und somit kam man dann ganz, ganz schnell zu Stundensätzen, die nicht mehr Zeit gegen Geld waren, sondern wirklich zu eher Geld gegen Wissen waren. Und wenn du mehr weißt als andere, dann hast du die Möglichkeit, dafür halt auch mehr zu verlangen. Und dann hat es funktioniert. Es war nicht leicht, es ging nicht schnell, weil es auch sehr, sehr viel mit einem selber zu tun hatte. Aber als es Klick gemacht hat im Kopf, dann ging es wie ein rollender Stein.
Ich glaube, da werden ganz, ganz viele Zuhörer sich wiedererkennen, weil gerade am Anfang der Selbstständigkeit viele sich ja gerne unter Wert verkaufen, aus lauter Angst, keine Kunden sonst zu bekommen.
Ja, dieses Preisrad, ja.
Nochmal zurück zu deiner Frau. Wie war, also, und nicht nur deiner Frau, sondern deinem Umfeld allgemein, wie haben die denn reagiert, als du gesagt hast, du machst dich selbstständig? Ich meine, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass du ja jetzt eine Familie hast, die du in Anführungszeichen versorgen musst.
Da hatte ich tatsächlich Glück, wie sie reagiert haben. Da haben sie einfach gesagt, tu das, was dich glücklich macht, fertig. Weil auch hier, du hast ja in Deutschland, hast du ja nicht das Risiko, dich selbstständig zu machen. Du gehst zum Amt, sagst, hey, ich bin arbeitslos, komm, gib mir eine Förderung. Und automatisch kriegst du ein halbes Jahr Arbeitslosengeld, du kriegst ein halbes Jahr deine Krankenversicherung gezahlt, kriegst trotzdem dein Arbeitslosengeld, kannst verdienen, was du willst. Das heißt, wenn du das also relativ clever machst, also wirklich so ein bisschen nicht in die Selbstständigkeit einfach reingehst und sagst, hey, ich melde mich morgen an, sondern vielleicht mal zu so einen Stellen wie der IHK gehst, vielleicht mal zu Unternehmertreffen gehst, vielleicht mal 2, 3 Podcasts dir anhörst von wirklich Menschen, die dir mehr Wert geben und nicht einfach nur irgendein, ich muss aufpassen, wie ich das formuliere, Bullshit reden, dann hast du natürlich wirklich den Effekt, dass du schon vor der Selbstständigkeit, also bevor du zum ersten Mal zum Gewerbeamt gehst, schon eine gewisse Grundidee hast, wie muss ich das angehen. Und dadurch hast du beim Amt einfach die Förderungsmöglichkeiten. Du hast nicht dieses enorme Risiko mit, mache ich jetzt kein Geld, kann ich meine Miete nicht bezahlen, sondern du hast erst mal einen halben Monat noch so einen Stützräder in deinem Business. Und dadurch war es im ersten halben Jahr, wo ich gesagt habe, gib mir ein halbes Jahr, das habe ich zu meiner Frau gesagt, gib mir ein halbes Jahr Zeit. Wenn es nicht läuft, ich kann jederzeit in meine Profession zurück, ich kann jederzeit in eine Zeitarbeitsfirma gehen, ich kann sofort als Restaurantmanager wieder anfangen, ich kann, gut, 2020, war es mit den Restaurants ein bisschen komplizierter in dem Fall. Ja, war also das Jahr zu Hause jetzt nicht so dramatisch, wo man dann so ein bisschen halt online sich beschäftigt hat. Aber in der Theorie, ich kann jederzeit auch heute noch, ich kann jederzeit in das nächste Restaurant gehen. Ich kann theoretisch jeden Tag zu McDonald's gehen und sag, komm, ich fange hier bei euch an. Und du hast immer einen, einen Überlebenslohn, nennen wir es mal. Oder halt in den größeren Professionen dann mehr schon. Also ich meine, mit 3.000 netto, wenn du da Area Manager bist oder Restaurantleiter, in vielen Hinsichten kommst du mit deinen 2.500 bis 3.000 Euro netto raus. Das heißt, da kannst du dann schon als Familie den Mindeststandard zumindest halten, ohne dass du jetzt jeden Tag auf den Euro gucken musst. Und dementsprechend haben auch alle gesagt, komm, tu das, was dich glücklich macht, tu das, was dir gefällt. Wenn das deins ist, versuch's. Mehr als dass es voll in die Hose geht, kann eh nicht passieren. So, und somit, ja, bin ich rein.
Sehr schön. Da gehörst du zu den wenigen, die so einen Rückhalt haben, aber das ist großartig. Ich gebe dir auch vollkommen recht mit dem, dass man sich Hilfe und Informationen holen sollte. Wobei ich selber und auch andere Leute kenne, die mit der IHK jetzt nicht immer die besten Erfahrungen machen. Aber prinzipiell, wie du schon sagst, ich glaube, Netzwerken ist ja auch das A und O, dass du dir Leute suchst, die einfach schon das machen, was du machen willst und einfach dich mit ihnen unterhältst.
Ja, da muss ich sagen, dass das mit diesen Leuten sich unterhalten, das ist definitiv ein zweischneidiges Schwert. Also wenn du jetzt nur nach, ich sag mal, YouTube gehst und sagst, komm, ich hole mir hier nur die Leute ran, die in irgendeiner Art und Weise irgendwie mal als Marktschreier durch die Gegend rennen, ganz, ganz schwieriges Thema. So, weil das habe ich seit meiner Ausbildungszeit habe ich dieses Thema durch, dass du wirklich jemand, der dich hinsetzt, der sich die Zeit nimmt, der sich wirklich sagt, ey, ich sehe was in dir, ich möchte, dass du erfolgreich wirst. Die Menschen, die das in meinem Leben wollten, die kann ich an einer Hand abzählen. Wirklich an einer Hand abzählen, weil das passiert nicht mehr. Dieses Ausbildungsmodell wie früher, ich zahle Geld, damit mir ein Beruf beigebracht wird und ich gehe dann dahin, damit ich eine Profession lerne, ist es ja nicht. Die heutige Ausbildung ist, hey, du bist ein günstiger Arbeiter für ein Drittel des Lohns, komm, schaff. So, da ist es ja nicht mehr so, ich setze mich wirklich mal mit dir hin, ich zeige dir, sei es jetzt der Maurer, wie mache ich eine gerade Mauer vernünftig oder sonst, sondern es ist so Learning by Doing. Stift hier ist, ja, musst du so irgendwie machen zwischen Tür und Angel, zwischen Bierflasche und Zigarette, irgendwie mal kurz was erklärt. Wenn du also nicht dich selber hinsetzt und das wirklich lernst, vergiss es, dass du heute noch irgendjemanden hast, der das macht. Also das ist wirklich einen Guten zu finden, der es auch nicht aus Profitgründen macht, wie jetzt einer, guck dir eine YouTube-Werbung an. Ja, hier, lern Copywriting. Durch Copywriting wirst du reich, 10.000 in der Hand. Nein, werd Closer, 300 Euro Stundenlohn. Nein, werd bloß nicht Closer oder Copywriter. Mach bitte Coaching. Und. Du weißt ja gar nicht mehr, in welche Richtung du überhaupt rennen sollst. So, dann hörst du das als, was weiß ich, bist du Maurer, Tischler, Dachdecker oder whatever. Hörst das, der hat einen 300 Euro Stundenlohn, ich hier mit meinen 3,50 Mark, kann ja kaum mal wieder runterkommen und der hat auf der einen Seite nichts in der Hand und auf der anderen Seite das Telefon und macht 300 Euro die Stunde, weil sie ja alle händeringend mich suchen, mich professionellen Menschen suchen. Forget it. Das ist nur Marktschreierei und die machen im Prinzip nur damit Umsatz und Geld, dass sie dir das verkaufen. Das heißt also dort habe ich auch sehr schnell gelernt, wirklich die Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, okay, der will mir nur irgendwas andrehen, aber der hat eigentlich keinen Plan. Und genau das war dann auch meine Entscheidung, das genau andersrum zu machen. Also wirklich dahin zu gehen, zu sagen, ja, ich habe einen gewissen Preis, aber über den Preis können wir auch reden. Lieber mache ich One-on-One mit dir, lass mich eine Umsatzbeteiligung machen. Lass uns gucken, was kannst du dir leisten, in welchem Maßstab kannst du dir das leisten. Lass uns da langsam starten, als dass man sagt, ich hätte gern 10.000 Euro für 3 Monate von dir und mir ist es am Ende echt fuck egal, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und das macht leider 90% des Marktes mittlerweile aus und das ist in meiner Welt extrem beschissen traurig.
Ich habe interessanterweise vor kurzem erst ein Interview gehabt, da haben wir sehr viel über Sein und Schein geredet und dass das eben nicht nur auf die private Social Media zutrifft, sondern auch auf die Business Social Media. Und das trifft es jetzt, was du sagst, genau das. Und ich weiß auch, was du mit den Online-Kursen meinst. Und ich denke mir immer, man muss richtig netzwerken. Und mit richtig netzwerken meine ich, dass man sich tatsächlich Netzwerke sucht, wo man persönlich mit Leuten redet, so wie du es jetzt gesagt hast. Also einen echten Austausch, nicht irgendeinen Online-Kurs, den 10.000 Leute machen. Und du noch am besten sind ja die Online-Kurse, wo du die Person noch nicht mal persönlich triffst, sondern dann hast du diese Video-on-Demand, wo du irgendwie selbst, wie nennen sie es dann immer, dass du selbstbestimmt irgendwie oder so in eigener Zeit das machen kannst. Und ich denke mir, ja schön, aber wie du schon sagst, das ist ja nichts anderes als irgendwas sich anschauen, überhaupt keinen Austausch haben und Hauptsache dafür gezahlt haben. Ich bin total bei dir.
Also Online-Kurse haben ihre Berechtigung, keine Frage, weil für mich, wenn man es, wenn ich es aus meiner Sicht betrachte, hat ein Online-Kurs Sinn. Aber wie sehe ich einen Online-Kurs jetzt? Ein Online-Kurs ist für mich ein YouTube, was zusammengefasst ist. Weil theoretisch kann ich mir alles Wissen heute im Internet freiholen. Egal, ob ich jetzt kochen lernen will, Maurer machen möchte oder alles Mögliche. Ich finde zu allem irgendetwas. Wirklich, egal ob es YouTube ist, ob es ein Podcast ist, ob es YouTube ist oder ob es ein Podcast ist oder ein Podcast ist, völlig egal, du findest das Wissen. Die Frage ist nur, wie viel Zeit musst du aufwenden, um dieses Wissen zu finden? So, und ein Online-Kurs in meiner Welt ist das, was ich frei finden würde, halt in 6-7 Monaten, um das Wissen kompakt zu haben, finde ich hier in 3-4-5 Stunden, weil das halt jemand, der sich genau die 7 Monate hingesetzt hat, zusammengesammelt hat. Das ist gut. Als Wissensquelle, top. Faktisch ist aber, dass sich zwischen 40-60% Online-Kurse niemals anschauen. Ich habe für genügend Coaches schon geclosed oder mit denen zusammengearbeitet, wo man sich dann angeschaut hat, dass wirklich, egal ob das Ding 200 Euro kostet oder 15.000 oder 30.000, ist es völlig egal, welche Höhe das ist, 40-60% öffnen es nicht mal. Das ist so dieses System, ja, Silvester, ich bin fett, ich muss abnehmen, ich melde mich morgen im Fitnessstudio an, aber ich gehe da einfach nie hin. Ich habe aber trotzdem was getan, indem ich 20 Euro jeden Monat fürs Fitnessstudio bezahle, tue ich ja was für meine Gesundheit. Nein. Und genau hier sage ich, Online-Kurs, cool, wunderbar. Als Wissen, wo ich sage, das erzähle ich sowieso jedem meiner Mentees, völlig okay. Dann aber einfach die Betreuung. Und da kann ich jetzt sagen, okay, ob es jetzt per Zoom ist oder per Telefon ist, wo ich einfach sage, ruf mich 24/7 an. Du hast ein Problem? Frag. Dafür bin ich doch da. Dafür bezahlst du mich doch. Du möchtest, wir machen einen Termin aus, fix, da trete ich dir so lange in den Arsch, bis du auf Spur bist. Dann gehst du auch die Spur und dann, aber nicht nur böse, sondern halt gut auch. Das heißt, so Zuckerbrot und Peitsche muss bei einem Menti auch dabei sein. Wo ich halt sage, okay, in die und die Richtung darf es laufen. Guck dir aber gleichzeitig halt die Themen an, weil, was weiß ich, wie ich mich bei der Steuer anmelde oder so, das brauche ich nicht, da brauche ich keine Einzelstunde für, das kann ich per Videokurs erklären. Hier, das ist ein Fakt. Wenn du das wissen willst, guckst du halt 10-mal an und wenn du eine Frage hast, meldest du dich dabei. Aber halt diese Kombination, dieses Menschliche, weil Menschen kaufen von Menschen, Menschen kaufen nicht von Online-Sites. So, und wir wollen auch nichts von Online-Sites lernen, sondern wir wollen was von Menschen lernen. So, und deswegen sage ich, Online-Kurs, cool, aber nur, wenn irgendwo ein Mensch ist, den ich als Ansprechpartner habe, mit dem ich arbeiten kann, zu dem ich auch eine Connection habe. Und das viel Schlimmere finde ich, und das ist so mein Credo, wenn ich meinen Kunden aussiebe nach dem Kriterium, der hat einen Puls und eine Kreditkarte, damit wird der Kunde bei mir, dann ist das kein Aussieben. Sondern ein Aussieben heißt, passen wir menschlich zusammen? Kann ich dir wirklich helfen? Bist du vielleicht komplett desillusioniert? Brauchst du vielleicht was ganz anderes? Also ist es überhaupt das, was du überhaupt machen willst? Oder wie gesagt, drücke ich dich nur, hey, Copywriting ist toll, 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 toll. Machst du Copywriting oder Coach oder whatever? Oder gucke ich halt wirklich, so die Menschen sind echt fasziniert, wenn du ihnen einfach die Frage stellst, meine Frage, was möchtest du wirklich tun? Was ist deine Profession? Wo sagst du, Das könnte ich den ganzen Tag machen, ohne dass ich dafür Geld kriege. Ja, weiß ich gar nicht. Okay, dann fangen wir doch damit mal an, weil das ist am Ende genau das, was du auch machen solltest. Und damit sind die Menschen in der heutigen Zeit schon überfordert, gerade die ganze junge Generation, weil ihnen alle Türen offen stehen. Sie können theoretisch alles machen, haben dann, ja, ich interessiere mich für Musik, ich interessiere mich für Malen, gleichzeitig möchte ich was mit Tieren machen, gleichzeitig möchte ich vielleicht maurern. Okay, einen musikaffinen Künstler, Maurer, der sich um Pferde kümmert, ist jetzt eine sehr spezielle Zielgruppe, das in einen Beruf reinzukriegen. Also wirklich, da, das kannst du, glaube ich, an einer Hand abzählen auf der ganzen Welt, wo es dafür Interessenten gibt. Versuchen wir mal, Hobby von wirklicher Profession zu trennen und dann kommen wir so langsam in eine Richtung, wo es Spaß macht, dann auch zu arbeiten.
Das sind, du hast so viele Sachen gesagt, auf die man einsteigen könnte. Das ist super.
Ja, das ist, ich weiß, wir könnten uns stundenlang, könnten wir uns dazu austauschen, ja.
Auf jeden Fall. Okay, gehen wir nochmal zurück irgendwie zum Anfang der Selbstständigkeit, weil letzten Endes ist das auch so das Ziel vom Podcast, weil sehr, sehr viele Leute, die in die Selbstständigkeit wollen oder gerade angefangen haben mit der Selbstständigkeit, natürlich auch oft Selbstzweifel haben noch und Rückschläge und so weiter und so fort. Wie hast denn du das erlebt oder wie gehst du denn heute damit um? Oder wie bist du damals damit umgegangen? Also mit Selbstzweifeln vor allem.
Also am Anfang der Selbstständigkeit ist es so, wenn du wirklich, ich sag mal, blind da reinstolperst. Ich war nun relativ gut vorbereitet, darf ich sagen, durch schon. Ich habe, wie gesagt, Mitarbeiter geführt. Ich habe da schon viel mit dem Amt zu tun gehabt. Mein Vater ist Steuerfinanzbeamter, also ich hatte auch schon das Steuerthema seit meinem 16. Lebensjahr jedes Jahr mitbekommen dürfen. Vielen Dank an der Stelle an meinen Vater. War furchtbar, aber es hat mir am Ende wirklich viel geholfen. Thema hier, es ist, wenn du wirklich unvorbereitet reingehst, ist es wie ein Schlag ins Gesicht. Immer wieder aufs Neue. Du telefonierst, du gehst an Kunden ran und sagst, hey, ich bin super toll, ich würde gerne mit dir arbeiten. Ja, nee, kann ich nicht, ist mir zu teuer, will ich nicht. Und du denkst dir, ey, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Keiner hat Bock auf mich. Ist es wirklich der Preis? Komm, ich mache nochmal ein Angebot drunter. Ich mache nochmal ein Angebot drunter und ich mache nochmal ein Angebot drunter. Und am Ende arbeitest du für 3,50 Mark die Stunde. Wo du sagst, also da kannst du auch bei McDonald's Teller waschen und du verdienst einfach mehr. Was soll das? Und genau hier ist es halt, wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, ist es wirklich so? Oder ist es jetzt einfach nur das, was ich mir einrede und das, was ich selber denke, dass, ja, ich bin es nicht, ich kann es nicht, die ganze Welt ist gegen mich und ja, andere machen es ja anders und dann switche ich 10-mal mein System und so weiter. Nein, ist es nicht. Alex Hormozy hat vor, ich glaube, über 8 Jahren mit seinem Podcast angefangen. Am Anfang hat den keine Sau gehört. Heutzutage hat er einen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Und ist mit einer der erfolgreichsten Unternehmer, die es weltweit gibt. Aber vor 8 Jahren war es das einfach noch nicht. Und da gibt es halt viele Steps, wo du lernen musst, wo du dich hinsetzen musst, wo du wieder einfach auch dein Wissen auffrischen musst, weil sich auch die Welt verändert. Und hier einfach am Ball zu bleiben und zu sagen, nee, ich will das, ich kann das, ich mach das und ich bin auch genug, ich bin einfach genug, dass ich das machen kann. Denn das, was du glaubst von dir selber und das, was du von dir selber meinst, manifestiert sich auch in deinem Tun. Das heißt, das kann man jetzt auf energetischer Ebene sehen, das kann man jetzt auf Metaebenen und sonst was allem sehen. Lassen wir das mal außen weg. Fakt ist, es funktioniert. Das heißt, bin ich freundlich zu Menschen, begegnen die mir selten, dass sie mir irgendwas ins Gesicht schmeißen. Das heißt, wenn ich jemandem freundlich guten Morgen sage, sagt er in der Regel nicht Morgen. Und wenn, kann man ihn nochmal freundlich darauf ansprechen. Und spätestens nach 30 Sekunden geht das auch bei ihm runter, diese Aggression. Und das Gleiche ist es im Business. Das heißt, wenn ich motiviert aufstehe und sage, ey, es ist völlig egal, ich kriege heute in 10 Cold Callings, kriege ich 9-mal auf die Fresse, aber den 10., da habe ich ein richtig geiles Gespräch und den hole ich in Termin. Vergiss die 9. Follow-up die danach einfach die nächsten 3, 4, 5 Tage nochmal und sag, ey, sorry, ja, es hat an dem Termin nicht geklappt. Aber nur für mich, was kann ich besser machen? Was hat dich abgelehnt? War es, weil du dachtest, ich will dir nur den nächsten Schuh verkaufen? Oder war es, weil wir einfach auf den falschen Fuß gestartet sind? Dann war es mein Fehler vielleicht. Alles cool, lass mich lernen. Und wenn man da mal mit so rangeht, wird man auch merken, dass es auf einmal eine ganz andere menschliche Ebene ist und man auch viel besser wird. Und somit auch diese Selbstzweifel einfach weggehen, weil man holt sich das direkte Feedback ein. Heute traut sich ja eh keiner mehr, uns ins Gesicht zu sagen, hey, du bist einfach scheiße, es ist mir wurscht, was du willst. Ich habe keinen Bock, sondern ja, ja, schicken Sie mir eine E-Mail, ich melde mich dann. Mhm, am Arsch. Wirklich, das ist auch nicht persönlich, was man da so dieses Persönliche sagen muss. Sie sagen ja nicht zu dir nein, sondern sie sagen einfach nur zu deinem Produkt vielleicht nein oder zu deiner Dienstleistung nein. Und das ist nun mal so, wenn du im Online-Sektor bist. Weil das ist ja nicht so, dass du im Ferrari-Autohaus arbeitest und der reinkommt, sagt, ja, ich will einen Ferrari kaufen. Oh mein Gunder, warum geht er wohl in Ferrari-Autohaus? Das ist ja bei Online nicht so. Da kannst du ja raten. Du kannst vermuten, okay, da du mir folgst, wirst du dich für dieses Thema interessieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass der jetzt Kunde wird. Also nimm es nicht persönlich, sondern und nimm das auch nie als persönlichen Angriff, sondern geh einfach raus und sag, okay, das ist einfach nur zum Produkt nein. Und das heißt auch nicht, dass er immer nein sagt, sondern er sagt halt jetzt nein. Aber der kann in 6 Monaten ja sagen, weil er vielleicht noch kein Vertrauen zu dir hatte oder sonstiges. Also so bin ich an die Sache rangegangen. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich in diesem Mindset drin war. Aber als es, wie gesagt, dann mal so war, war es a Rolling Stone.
Du sprichst jetzt gerade ein menschliches Grundbedürfnis an, gemocht werden. Und ich meine, ganz ehrlich, ich als Coach, das ist ja eins der Themen, das man immer mit seinen Klienten bearbeitet, ist das sogenannte People-Pleasing und gemocht werden, weil das ja ein menschliches Grundbedürfnis, wie gesagt, ist. Und ich finde es gerade sehr spannend, ich habe gar nicht so sehr darüber nachgedacht, dass tatsächlich die Selbstständigen das quasi üben letzten Endes, weil sie es üben müssen. Sie können dem gar nicht ausweichen, der Ablehnung, weil du musst damit lernen umzugehen, weil wie du schon sagst, es gibt keine Selbstständigkeit, wo jeder dein Produkt haben will, jeder deine Dienstleistung haben will und jeder dich wahnsinnig toll findet. Das existiert nicht. Das ist eine reine Utopie. Aber das passt jetzt eigentlich super in unser Themengebiet mit den Tugenden, mit dem, was es braucht, um selbstständig zu sein. Und das frage ich ja auch immer wieder meine Gäste, so was für dich so dazugehört zu einer Selbstständigkeit. Was musst du mitbringen, um als Selbstständiger wirklich erfolgreich zu sein?
Was du mitbringen musst, ist schlicht und ergreifend eine Selbstdisziplin. Also dieses Homeoffice-Arbeiten und ich mache mal Wäsche und dann mache ich mal noch den Saugen und dann mache ich noch den Abwasch. Ja, kann man machen, dann spielt man aber. Das funktioniert nicht, weil du kommst einfach nicht dazu. Das heißt, gerade zu Hause, wenn du jetzt im Homeoffice arbeitest oder halt jetzt, ich sag mal, dein kleines Büro-Homeoffice hast, brauchst du eine wahnsinnige Strukturiertheit. Da kann man sich jetzt so eine Zeitbox machen, wie es von der Harvard University gesagt wird. Du kannst dir kleine Post-its machen, du kannst dir einen Kalender machen, wie auch immer, völlig wurscht, aber sei strukturiert. Dass du wirklich sagst, ich stehe früh morgens. Das heißt nicht, dass du jetzt wirklich im Anzug und Kleidchen dastehen musst und sagen musst, wie als würde ich ins Büro gehen. Bullshit. Ich habe auf Kinderspielplätzen genauso meine Termine gehabt und mit Businessmenschen gesprochen. Ich habe auch teilweise in Unterhosen, weil ich gerade aufgestanden bin und mich ein Kunde angerufen hat, bin ich wirklich, ich sag mal, im Schlafanzug raus aus dem Bett, völlig verpennt noch so, ja, was kann ich für dich tun? Und wurde erstmal so 10 Minuten brauchtest, bis das Hirn wach wurde. Das ist völlig egal, aber faktisch ist, du brauchst einen durchstrukturierten Tag und du musst auch wissen, wann muss ich Dinge erledigen und wann, auf was muss ich wirklich achten. Also Struktur, sehr, sehr wichtig. Selbstdisziplin, Struktur in dem Maß. Was auch wichtig ist, ist Durchhaltevermögen. Und da rede ich jetzt nicht von, ich habe es jetzt mal 2 Wochen versucht, sondern Konsistenz wirklich im Sinne von, ich mache mal meine Marketingstrategie, ich mache mal meine Cold Callings mal für 1, 2, 3 Monate und in der Zeit verändere ich das zur Not, also optimiere das. Ich gehe mit einer anderen Nachricht raus, ich mache wirklich mein, was ich zum Beispiel mal sage, du bist Coach, alles gut, jetzt mach mal 60 bis 100 Interviews in deiner Zielgruppe. So, was willst du, wo willst du hin, was wäre die optimale Lösung für dich? Nichts verkaufen, sondern nur fragen. Find raus, was die wirklich wollen, wie ist ihre Sprache, was sagen sie dir. Nach 50 bis 100 Interviews hast du eine Excel-Tabelle, da wirst du merken, wenn du die am Ende einmal liest, dass sich ganz klare Linien durchziehen, was die wollen. Und das ist die Sprache deiner Zielkundschaft. So, aber dafür brauchst du halt mal 2-3 Monate Ausdauer. Und wenn du 100 Interviews geführt hast, hast du wahrscheinlich 600-800 Menschen vorher angesprochen, ob sie mit dir ein Interview führen wollen, wenn es gut läuft. Manchmal sind es auch 2-3.000. Und ja, das kann ganz schön raufgehen und sagen, oh oh, ich habe keinen Bock mehr. Und der 10. und der 20. hat gesagt nein. Also auch hier Durchhaltevermögen, ganz, ganz wichtig, nicht unterkriegen lassen, sondern wirklich konsistent die Sachen durchziehen. Und Thema Content ist auch so eine Sache, wenn du Content produzierst, geh immer davon aus, dass es keine Sau auf dem Planeten interessiert und sich niemand das Zeug anguckt. Wenn du mit der Grundeinstellung rausgehst, wunderbar. Nicht das nach der Philosophie produzieren, bitte nicht, das definitiv nicht, aber mit den Reaktionen rechnen. Sondern, dass du sagst, ey, mein Podcast hatte 20 Views, yay, sei happy, wunderbar, es ist toll. Wenn es 21 sind, noch besser. Wenn es 19 sind, trotzdem cool. Es gibt 19 Menschen, die sich dafür interessiert haben. Das heißt, dein Video muss keine 3 Millionen Aufrufe haben oder sonstiges. Okay, das kann passieren, cool, wunderbar, tschakka, tschakka. Aber geh damit nicht aus. Das heißt, auch da setzt deine Erwartungen nicht raus. Naja, jetzt hat ein Alex Hormozy oder einen Gordon Ramsay oder sonst, welche Profession du auch immer bist, die haben jetzt ein Video gemacht und die haben Aufrufe von X. Ja, Schätzelein, die sind auch seit 10, 20, 30 Jahren im Metier drin. Das ist kein Wunder. Mach du mal 20 Jahre jetzt dein Coaching oder sonstiges, dann reden wir wahrscheinlich, wenn du das konsistent durchgeführt hast, auch über ganz andere Zahlen. Also hier, was ist notwendig? Konsistenz, nicht unterkriegen lassen und Struktur. Das sind so die, glaube ich, 3 harten Grunddinge, die man haben sollte. Übergestellt immer das eigene Warum. Das eigene Warum ist der Main Part, der drin sein muss. Wenn du nicht weißt, warum du das alles tust, warum stehe ich früh morgens auf, warum mache ich das eigentlich? Und das zählt für Angestellte wie für Selbstständige genauso. Wenn ich nur zur Arbeit gehe, um meinen Gehaltscheck zu holen, dann kündige. Lass es sein, deine Arbeit ist besser ohne dran, du bist ohne die Arbeit besser dran. Wenn du nicht weißt, warum du früh morgens aufstehst und jeden Tag zur Arbeit gehst und dir denkst, ich könnte mir am liebsten die Kugel geben, ich könnte den nächsten Angestellten einen Baseballschläger ins Gesicht hauen, dann lass es, dann geh nicht zu der Arbeit. Du bist besser ohne die Arbeit und die Arbeit ist besser ohne dich. Überleg lieber, was du tun willst, such dir eine Arbeit in deiner Profession, wo du sagst, ich hasse nicht Montagmorgen 8 Uhr und liebe Freitag 16 Uhr, und sage, okay, jetzt habe ich 2 Tage Ruhe, wo ich im Prinzip mir einfach nur die Kante gebe, damit ich die Woche, die nächste Woche überstehe und die Altwoche vergesse, dann ändere es besser. Dann mach was anders. Und das ist, glaube ich, sind so diese 4 Parts, also 3 Unterparts zu dem obergeordneten Part. Wenn du die hast, dann ist es durchaus möglich, sowohl eine Selbstständigkeit wie auch einen normalen Job und ein normales Leben vernünftig hinzukriegen.
Ja, das mit dem fürs Wochenende leben, da sprichst du jetzt was an, weil da geht es wieder darum, wie viel Angst die Menschen vor Veränderung haben, weil es ist ja so viel bequemer, weißt du, zu jammern und mit dem Großteil der Herde mitzugehen. Und
klar, wir sind Herdentiere, klar, wir sind Herdentiere und ja, es ist total beschissen, eine Veränderung zu machen, der innere Schweinehund ist kacke, klar.
Absolut. Und auch das, was du mit dem Vergleichen angesprochen hast, dass man quasi sieht irgendwelche erfolgreichen Menschen und denkt sich, ich will so sein wie die. Was ja prinzipiell eigentlich ein guter erster Gedanke ist. Aber wo dann der Denkfehler bei den meisten eben ist, und das hast du auch so schön gesagt, es geht dann nicht darum zu sagen, okay, wie ist derjenige vorgegangen? Was braucht es, um da hinzukommen? Was muss ich machen? Welche Schritte? Sondern die sehen das, fangen an, in die Richtung zu gehen und dann, wie du schon gesagt hast, so nach 2 Wochen so, oh Mann, das funktioniert nicht, warum funktioniert das nicht? Und du denkst dir, vielleicht, weil es halt ein bisschen länger Zeit braucht. Aber das sind so die 2 Sachen, ja, die ich immer wieder auch feststelle oder auch bei vielen, die Selbstständigkeit aufgeben, dass das meistens tatsächlich im ersten Jahr dann schon ist, weil sie eben nicht geduldig genug sind oder Durchhaltevermögen zeigen, so wie du es gesagt hast, und einfach davon auch ausgehen vielleicht, dass es 2 Jahre dauert. Und nicht, ich fange an und bin morgen der nächste Tony Robbins.
Da würde ich sogar noch eine viel längere Zeit ansetzen. Wo ich damals in meiner Ausbildung in Shanghai war, also ich war im Partnerhotel und habe dort Sushi kochen gelernt. Ein Sushi-Koch lernt dort zwischen 10 bis 30 Jahre. Also eine normale Kochlehre ist so zwischen 2,5 bis 3 Jahren, nur mal um das so ins Verhältnis zu bringen, wo du die ersten paar Jahre nichts anderes lernst als Messerschleifen. Ich kann mit diesem Messer nicht arbeiten, die haben so einen Spezialschliff. Ich habe mir so oft in die Finger gesäbelt mit den Dingern, weil ich das in dem halben Jahr nicht hinbekommen habe, einen vernünftig geraden Schnitt zu setzen. Einfach nur mal, das funktioniert auch bei Kimonos, die handgemacht werden. Das ist ein Beruf, den lernst du halt mal 10 Jahre von der Kimonomeisterin. So, das heißt, wenn du eine Selbstständigkeit startest, dann vergleich dich mit Leuten auf deinem Niveau. Das heißt, wenn du gerade startest, vergleich dich nicht mit einem Anthony Robbins oder vergleich dich mit einem sonst wie, also wirklich jetzt High-End-Leuten, die du halt siehst, sondern vergleich dich mit dem, ich sag mal, mit der Jutta um eine Ecke. Vergleich dich mit denen. So, sag, okay, was macht die, was kann ich besser machen? Erfind das Rad nicht neu, sondern sag, was macht sie, was kann ich besser? Wo kann ich was von ihr abschauen, was kann ich verfeinern? Cool, wunderbar, dann funktioniert es auch. Wenn ich aber sage, ich bin gerade in der ersten Woche und ich vergleiche mich mit jemandem, der seit 40 Jahren im Business ist, nicht unbedingt die cleverste Variante, weil der Standard ist einfach ein komplett anderer. Du hast bei Weitem noch nicht die Erfahrung. Ich meine, wenn ich überlege, wie viele Unternehmen die haben, was für einen Jahresumsatz die machen, Mäuschen, da meine ich jetzt Männer wie Frauen, Mäuschen, fang mal bitte bei vielleicht erstmal 3.000 im Monat an und nicht bei 30 Millionen im Monat. Vergleich dich damit nicht, das ist völliger Nonsens, das zu tun. Bleib in deinem Niveau, such dir Konkurrenzunternehmen in deiner Klasse, in deinem Niveau raus. Ja, die werden vielleicht beschissene Websites haben, die werden vielleicht auch schwierig zu finden sein. Du musst halt sehr viel suchen, weil du findest natürlich erstmal die Großen. Ja, nimm dir die als Ziel. Da möchte ich mal hin. In diese Größe möchte ich mal wachsen. Nicht morgen, nicht im nächsten Jahr. Normalerweise sagst du, ein Unternehmen braucht zwischen 3 bis 5 Jahre, um gesundes Wachstum hinzulegen. Das ist normal. Das heißt, mach dir ein 5 bis 10 Jahresziel, mal auf diese Firmengröße zu gehen. Ja, es gibt Ausreißer. Ja, es schaffen manche auch, weil sie ein super geiles Produkt haben, innerhalb von 6 Monaten, weil sie überrannt werden. Gab es jetzt 2020 mit diesen hübschen Masken, gab es auf einmal Leute, die da eine Produktion gemacht haben und auf einmal Millionen gemacht haben. Andere Zeit, super Sondersituation, ist nicht der Regelfall. Wirklich nicht der Regelfall. Das passiert selten. Im Normalfall ist es, wie es bei den meisten Handwerkern ist, ein Familienunternehmen, was sich über 1, 2, 3 Generationen aufgebaut hat, einen stetigen Kundenstamm hatte, eine stetige Vergrößerung des Einzugsgebiet hatte oder einen stetigen Wachstum in welcher Profession jetzt auch immer hatte. Und da hat es der Opa aufgebaut mit einer ganz kleinen Firma mit 2 Angestellten und jetzt ist der Enkel mit irgendwie 500 Angestellten und da, das dauert halt. Und da reden wir, wie gesagt, über mal 80 Jahre, die da drin liegen. Oder 100 Jahre, je nachdem, ob jetzt Uropa oder. Und deswegen vergleich dich mit deinem Niveau und vergleich dich nicht mit dem Niveau, was du im Fernsehen siehst, weil das ist, ja, Bullshit. Wenn ich jetzt 120 Kilo wiege und ich vergleiche mich mit einem Magermodel von 40, die wird nicht mit 40 Kilo angefangen haben, so von 120 runter, sich zu hungern. Die ist nicht morgens aufgewacht und schwupps, waren 200 Kilo weg. Nein, sondern es war ein Weg, es war ein Prozess, es war Blut, Schweiß, Tränen, die da drin waren.
Mal abgesehen davon möchten wir an dieser Stelle sagen, dass wir niemandem empfehlen, auf 40 Kilo sich runterzuhungern, weil das sowieso krank ist.
Völlig, völlig richtig. Absolut, völlig klar.
Nur so als Ernährungscoach muss ich das jetzt dazu sagen. Aber ich weiß, was du meinst und du hast vollkommen recht. Also es ist, ich absolut. Wobei ich auch dazu noch sagen möchte, was ich auch so schade finde, gerade wenn es ums Thema Selbstständigkeit geht und gerade in Deutschland oder in Europa allgemein, ist dieses, dass die Leute sich auch deswegen nicht trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil von außen dies so übergestülpt wird, dass man als Selbstständiger unbedingt wachsen muss, dass man unbedingt mindestens 10, 20, 30, 40, 50.000 im Monat machen muss, dass der Erfolg einer Selbstständigkeit davon abhängig ist, wie schnell du wächst. Und ich denke mir, warum nicht einfach sagen, ich mache mich selbstständig, weil ich unglücklich bin als Angestellter und einfach nur ein schönes Leben haben möchte. Und dann reichen mir vielleicht 5.000 im Monat. Verstehst du, was ich meine? Es ist so dieses, dass, wenn man wachsen will, ja, absolut. Aber ich finde es so schade, dass im Gegensatz jetzt, weil wir das so oft mit den USA vergleichen, weil wir halt so viele Kontakte haben dahin, aber diese Selbstverständlichkeit, einfach mal was auszuprobieren und zu gucken, was brauche ich und zu gucken, wo will ich hin, und auch der Umgang mit Fehlern ist einfach dort von klein auf ganz anders und wird ganz anders vermittelt als hier. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil dadurch trauen sich viele, die wirklich gute Ideen haben oder einfach nur, weißt du, einfach nur selbstständig sein wollen, trauen sich dann nicht in die Selbstständigkeit, weil sie dieses Wahnsinn, diese Illusion haben, dass sie dann so ein Millionengeschäft aufbauen müssen. Müssen sie nicht.
Gebe ich dir vollkommen recht, habe ich zwei Punkte dazu. Erstens, Elon Musk. Elon Musk, super erfolgreich, Tesla mit Twitter jetzt gekauft, allem drum und dran. Der war fünfmal broke. Der hat fünfmal eine Firma in den Sand gesetzt, bevor er Geld verdient hat. In Amerika ist es so, dass wenn du eine Firma hast, also wenn du jetzt anfängst in der Selbstständigkeit, sagen sie, du kriegst keinen Geschäftskredit. Wenn du die erste Geschäftspleite hingelegt hast, die erste Insolvenz, dann geben wir dir einen Kredit. Weil dann hast du die Unternehmenserfahrung schon gesammelt und erst dann geben wir dir einen Kredit. In Deutschland genau andersrum. Ja, bitte, wir hätten gerne mal 80 Businesspläne von Ihnen, dazu noch Plausibilitätsprüfung von IHK und was weiß ich noch für Unternehmen. Schmarrn. Also da haben wir wirklich als Deutsche eine Gesellschaft geschaffen, die ja nicht unbedingt förderlich ist für Innovation. Deswegen gehen ja so viele Innovationen dann ins Ausland, China, Amerika, wo auch immer hin, weil es einfach eine ganz andere Kultur dort ist. Aber auch hier finde ich es krank, was wir als Erfolg definieren. Erfolg heißt nicht, dass ich 10 Millionen im Monat mache oder im Jahr mache oder wie viel auch immer, sondern Erfolg definiert jeder für sich selbst. Für mich ist Erfolg, ich kann meine Tochter, ich stehe früh morgens auf, bringe meine Tochter in die Kita, kann arbeiten gehen, hol sie von der Kita ab, kann mich mit ihr hinlegen zum Mittagsschlaf, ob ich jetzt schlafe oder nur liege, kann ihre Hand halten. Und fertig. Und abends kann ich sie wieder ins Bett bringen. Das ist für mich mein Erfolg, weil genau daraufhin habe ich meine Selbstständigkeit ausgelegt. Wenn ich wollte, könnte ich 12 Stunden, 14 Stunden pro Tag arbeiten. Ich könnte hunderte von Outreaches pro Tag machen, könnte Kunden annehmen, noch und nöcher. Habe ich aber bewusst gesagt, nein, ich nehme maximal 10 Kunden in der 1:1 Betreuung an. Ich will nicht mehr. Warum? Ich verdiene gut. Alles ist in Ordnung, alles ist bezahlt, wir können vernünftig leben, wir können genügend Rücklagen bilden. Ja, ich weiß, das ist jetzt komplett kontrovers, weil jeder da draußen schreit es ja anders. Und du kannst ja pro Monat. Nein, definier doch einfach deinen Erfolg selber. Dein Erfolg selbst definiert, was will ich wirklich? Und da kommt so dieses fünffache Warum rein, wo ich immer sage, frag dich doch einfach fünfmal, warum willst du eine Sache haben? Beispiel. Ich möchte gerne den neuen AMG haben. Warum? Ja, ist ein geiles Auto. Okay, aber warum? Warum ist es für dich ein geiles Auto? Ja, weil andere mich dann beneiden. Ah, also ist es gar nicht das Auto, was du willst, sondern du willst, dass andere das Ansehen haben an dich. Aha, also können wir das Auto schon mal abschalten. Warum willst du das Ansehen haben? Und wenn man hier eine Sache findet, die man fünfmal mit Warum immer begründet, weil ich das so will, weil das genau mein Traum ist, weil das genau das ist, was ich möchte, dann kommt man zu dem Kern, den man eigentlich will. Und wenn man dann sagt, okay, das ist mein Ziel, dann ist es Erfolg, das auch zu erreichen. Und das ist in den seltensten Fällen Geld. Also ich habe es, glaube ich, ich habe jetzt über 100 Kunden betreut. Ich sag mal, wenn es bei einem wirklich Geld war, dann ist es viel. Wirklich. Weil Geld kommt automatisch. Wenn du eine Sache tust, die du liebst, die dir Spaß macht, über die du gerne redest, wo du wirklich mit Begeisterung dabei bist, dann bezahlen Menschen dafür, um an dieser Begeisterung teilzuhaben. Und dadurch kommt Geld von ganz alleine. Deswegen, wenn du etwas machen willst, überleg dir, was würdest du tun, was du den ganzen Tag tust und dafür nicht bezahlt werden würdest, aber happy bist. Weil, tu das, sei begeistert und automatisch kommen Menschen auf dich zu. Sprech drüber natürlich. Es ist nichts, wenn du jetzt ein Eremit irgendwo in den Bergen bist, dann funktioniert es nicht, dann kriegst du auch kein Geld. Aber dann sprech drüber, mach ein TikTok, mach Instagram, mach whatever, wo eventuell auch Leute sind, die es interessiert. Und die kommen zu dir und die bezahlen auch. Und die bezahlen teilweise Summen, die sind illusorisch. Ich habe eine Dame gehabt, die war Coach für Schreibabys. Und jeder, der schon mal ein Kind hatte, ist, wer sein Kind nicht einmal in seinem Leben an eine Wand werfen sollte, lügt. Also wollte, nicht sollte. Wollte. Entschuldigung.
Ich habe dich schon richtig verstanden.
Aber wer nicht einmal sein Kind an der Wand werfen wollte, wo es geschrien hat, wo es 2-3 Stunden am Stück geschrien hat, der lügt. Das ist ein Fakt, weil das einfach ein psychologischer Druck ist, den sich keiner vorstellen kann, der noch kein Kind hatte. Faktisch ist, wenn du ein Schreibaby hast, was das 10-12 Stunden am Tag tut in Dauerschleife, die hilft. Und den Eltern ist es egal, was sie für einen Preis aufruft. Die hat angefangen, die war sofort ausgebucht für die nächsten 3 Monate. Und die hatte eine gute 5-stellige Summe, die sie genommen hat für die 3 Monate. Und ich rede nicht von 10.000, sondern wirklich eine gute Summe. Und den Eltern war es egal. Auch egal, in welcher Schicht es war. Ob es jetzt reiche Eltern waren oder nicht so reiche Eltern waren. Die haben gesagt, ich will den Schmerz weghaben. Ich möchte, dass das aufhört. Ich möchte, dass es weg ist. Und dann ist Geld nicht, da ist Geld kein Faktor mehr, sondern es geht darum, wenn eine Feuerwehr kommt und sagt, ich möchte gern 100 Euro haben, damit ich dein Haus lösche, weil es gerade brennt, dann überlegst du nicht, ob du 100 Euro zahlst, sondern du sagst, lösch mein scheiß Haus. Und exakt das ist es. Und wenn du das genauso auf dein Business machst, dann ist Geld kein Faktor mehr. Und dann ist Geld auch kein Erfolgsfaktor mehr, weil der Erfolg ist dann einfach nur die Zeit, die das Helfen oder irgendwas, womit du das auch immer verbindest, weil das macht jeder für sich selbst.
Das hast du so schön gesagt. Ich möchte da überhaupt nichts irgendwie hinzufügen. Aber kommen wir nochmal zurück auf Thema Ausgleich, weil du hast jetzt so schön beschrieben auch, dass du dir, dadurch, dass du dir deine Teilzeit ja selber einteilst, deine Tochter irgendwie in die Kita bringen kannst und abholen kannst. Was machst du denn noch so, um das auszugleichen? Achtest du auch so darauf, also jetzt unabhängig von deiner Tochter, dass du dir einen Ausgleich schaffst?
Tatsächlich bin ich, glaube ich, so ein Sonderfall. Ich bin wirklich so ein tiefenentspannter Mensch. Also mich in Unruhe reinzukriegen, wo ich wirklich hart ausflippen würde, das ist sehr, sehr schwer. Außer du gehst an meine Tochter, da kann Gott mit seiner Armee kommen, das ist mir völlig egal, den mache ich platt. Ist völlig wurscht. Aber ich habe eine Tagesroutine. Ich gehe 2-mal am Tag über 1 Stunde mit dem Hund, gehe spazieren, atme dort frische Luft. Wochenende bin ich immer mit meiner Tochter auf dem Kinderspielplatz. Also wenn es jetzt nicht gerade in Stürmen regnet und schneit natürlich, dann spielen wir zu Hause. Das ist für mich schon mein Ausgleich. Ich kann lesen, ich kann mich weiterbilden, ich kann auch mit meiner Tochter Podcast hören. Und wenn sie halt mal schreit oder wenn irgendwas ist, ja, dann höre ich die Folge halt nochmal. Völlig egal, das sind digitale Sachen, die kannst du dir immer wieder anhören, also sich darüber aufzuregen ist, naja. Ich brauche das wirklich nicht. Ich kann meinen Sport machen, das heißt, ich kann natürlich auch mal was für die Fitness tun, ich kann super gut essen, ich koche immer noch gerne, weil, welch Wunder, ich habe es ja mal irgendwann gelernt aus irgendeinem Grund. Ich koche auch gern für die Familie, also meine Frau und ich, wir teilen uns das, wo wir dann wirklich abwechselnd uns wirklich Leckereien vor die Nase setzen, wo wir, ich möchte schon fast sagen, schlemmen, wo ich einfach sage, das ist für mich der pure Genuss. Also, und ich rede jetzt nicht darüber, dass wir hier jeden Tag Hummer essen oder dergleichen, sondern wirklich ganz normale Hausmannskost. Ich liebe die italienische Küche zum Beispiel, eine schöne Pasta Olio machen oder eine klassische, wirklich italienische Carbonara machen. Wenn du die einzelnen Zutaten da brutzeln hörst und dann wirklich das zusammenfügst und merkst, wie so eine kleine Prise davon oder davon das verändert, oh, ich krieg gerade Hunger, das ist einfach Faszination, das ist wirklich schön und das ist mein tiefster Ausgleich, also Familie, Tochter, spazieren gehen, kochen, lesen, Sport machen, das sind so die Momente am Tag, die müssen nicht lang sein, ich muss nicht 2 Stunden irgendwie spazieren gehen oder ich muss nicht 3 Stunden ins Fitnessstudio rennen. Sport, 10, 20, 30 Minuten, auch zu Hause, reichen mir völlig aus. Reicht. Brauch nicht Brad Pitt aussehen. Das ist alles nur Ego-Gestreiche, um da das zu machen. Wer es möchte, gern. Aber für mich ist es ein reines Ego-Gestreiche, um da sich so enorm fit und noch den Fettprozent noch runter reduziert. Brauche ich nicht.
Ja, aber das was du, ich finde das super spannend, was du gerade gesagt hast, weil letzten Endes beschreibst du Achtsamkeit. Und das finde ich, oder merke ich schon, dass vielen Selbstständigen das fehlt, weil wie du sagst, dann es gibt Leute, die rennen dann jeden Tag 1 Stunde ins Fitnessstudio und ich denke mir, genau wie du es gerade gesagt hast, aber warum machst du es wirklich? Schaltest du dann wirklich ab und bist bei dir und deinem Körper oder machst du es, weil du wieder einmal einem bestimmten Bild entsprechen willst und machst es eigentlich gar nicht für dich? Und du hast halt lauter Sachen beschrieben gerade, die du für dich machst. und auch achtsam bist, also und dann auch im Hier und Jetzt bist. So klang es jetzt gerade für mich, auch wenn du spazieren gehst, so dass du dann auch wirklich abschaltest. Und weil das finde ich, ist ja schon eine auch der größten Schwierigkeiten für Selbstständige oder auch für Führungskräfte in Unternehmen, also jetzt gar nicht nur für Selbstständige, ist dieses Lernen, im Hier und Jetzt zu sein und auch wirklich mal abzuschalten und die Arbeit außen vor zu lassen. Schaffst du das dann auch? Schaffst du es auch, wenn du Urlaub machst zum Beispiel? Da kenne ich ja viele Selbstständige, die das gar nicht können, die dann trotzdem im Urlaub irgendwie permanent aufs Handy gucken.
Da sage ich mal, führe ich die Philosophie von Carsten Bayreuther. Wenn du etwas tust, was du liebst, ist es keine Arbeit mehr. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Familie 2 Wochen, was weiß ich, Malediven fliegen würde, als Beispiel. So, und mich ruft in der Zwischenzeit oder schreibt mir eine WhatsApp ein Kunde, ey, du, bei mir brennst gerade. Ja, super. Schatzi, geh mit der Kleinen am Pool, geht spielen, oder geht ans Meer oder hier, setzt euch ins Restaurant. Ich setze mich am Pool, zack, Stunde, was ist los? Super. Ist keine Arbeit mehr in dem Fall, weil ich tue ja das, was ich liebe. Probleme lösen und zu analysieren, warum brennt jetzt gerade die Hütte bei dir. Das ist genau das, was ich liebe. Die Struktur da wieder reinzubringen, die Klarheit reinzubringen. Warum? Wieso? Das ist ja meine Profession. Deswegen bin ich ja das geworden, was ich bin. Deswegen habe ich mich mein ganzes Leben schon mit, das habe ich dann später realisiert, also habe ich mich das ganze Leben damit beschäftigt, warum tun Menschen, was sie tun? Warum sind Dinge so, wie sie sind? Weil ich das schon früher gehasst habe, als kleines Kind. Ich war ein Klugscheißer schon in der Grundschule. Ja, das ist so. Ja, aber warum ist es so? Nein, das ist so. Ja, aber warum? Erklär mir doch bitte das Warum dahinter und sag nicht einfach, dass es so ist. Der Tisch ist ein Tisch, warum? Weil er 2 Beine hat? Nein, erklär mir bitte, warum ist das ein Tisch? Erklär es mir. Und das hat mich schon immer gefuchst und so ist auch meine Profession dann entstanden. Ich nenne es immer liebevoll Klugscheißen. Ich weiß halt mehr als du und erklär dir, warum es so ist. Das ist das, was ich tue. Und wenn du wirklich eine Profession hast, die du liebst, dann ist es dir völlig egal, ob du nachts um 3 arbeitest oder ob du frühmorgens um 6 oder mittags um 12 das machst. Wie gesagt, ich mache das auf dem Kinderspielplatz mit meiner Tochter. Das ist völlig egal. Ich kann mit dir spielen und wenn das denjenigen stört, dass da jetzt ein Kindergeschrei ist, hat er Pech. Ich bin zeit- und ortsunabhängig. Wenn es dir nicht passt, dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Ja, ich werde nicht mit dir telefonieren neben einem Presslufthammer, das ist unhöflich. Aber ansonsten, wir schaffen uns einen Raum. Ich sag dir, du, pass auf, ich bin gerade mit meiner Tochter auf dem Kinderspielplatz. Wenn du gerade Hilfe brauchst, ruf an, kein Problem. Aber es kann passieren, dass im Hintergrund mal ein Kind schreit oder ich dich mal kurz weglege. Wenn es dir nicht passt, Pech gehabt. So, dann ist auch dein Problem nicht groß genug. Und nach dem her habe ich das nie gehabt, dass ich gesagt habe, ach scheiße, jetzt muss ich mich im Urlaub hinsetzen. Nö, macht mir Spaß.
Ich gebe dir vollkommen recht, also ich kann das alles nachvollziehen, was du gesagt hast. So, jetzt kommt aber der zweite Punkt dazu, und zwar Freunde oder der Partner. Und der Punkt ist, ich finde schon, dass das auch zu Konflikten führen kann, wenn man in einer Partnerschaft ist oder wenn man halt seine Freunde länger nicht sieht, weil wenn die nicht selbstständig sind, ich weiß jetzt gar nicht, ist deine Frau selbstständig oder ist sie Angestellte?
Nee, meine Frau arbeitet.
So, weil dann kann es ja durchaus schnell passieren, dass die andere Person sich vernachlässigt fühlt, angegriffen fühlt, weil man nicht präsent wirkt, wenn man immer wieder zwischendurch zur Arbeit geht. Ja? Und da ändert sich ja auch oft, also beim Partner ist es ja nochmal was anderes, aber auch so das Umfeld, da ändert sich ja viel in Freundschaften auch. Weil man als Selbstständige einen ganz, ganz anderen Rhythmus hat. Was hast denn du da so für Erfahrungen gemacht?
Grundsätzlich, Freundeskreis hat sich tatsächlich sehr geändert. Und zur Partnerschaft gab es auch überhaupt keine Reibereien, gar nicht. Nö, wieso? Wer ist ja völlig unverständlich. Natürlich gab es auch dort Reibereien, natürlich gab es auch dort Probleme. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung. Es gibt die Möglichkeit, jeder Kunde kann sich bei mir per WhatsApp melden. Wenn ich Zeit habe, gucke ich drauf, antworte ich. Aber wenn wir, was weiß ich, wenn ich jetzt mit meiner Frau in den Wald gehe und wir gehen spazieren, wenn das Telefon klingelt, gehe ich ran. Aber dann wird erstmal gefragt, brennt gerade deine Hütte oder brennt sie nicht? Wenn es warten kann, pass auf, ich rufe dich in 2 Stunden zurück. Dann nehme ich mir die Zeit. Was weiß ich, wir fahren vom Wald mit dem Auto wieder nach Hause. So, dann habe ich eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, ich kann mit dir im Auto sitzen, wir können telefonieren, alles gut. Aber jetzt Family Time. wenn ich meine Tochter ins Bett bringe. Family Time. Ganz klar abgegrenzt. Du kannst dich jederzeit per WhatsApp melden. Ich kann dir auch kurze Voice zurückschicken. Ich habe auch schon Voice über eine halbe Stunde geschickt, weil ich jemandem was erklärt habe. Alles cool, weil der konnte nicht telefonieren. Ich wollte es aber, wusste, ich habe am Nachmittag zum Beispiel, was weiß ich, ein Basteln mit meiner Tochter. Kriegt er halt eine halbe Stunde Voice. Wenn er sie nicht hören will, hat er Pech. Da ist alles drin erklärt. Ist mir völlig Wurst. Da bin ich eiskalt. Hier einfach klare Regelungen schaffen. Was weiß ich, Dateabend, Handy aus. Also, ne, außer es ist ein Notfall, dann ja, aber auch hier, Kunde, brennt gerade deine Hütte? Nein, oder du meinst nur, dass sie brennt? Gut, ich rufe dich morgen früh um 8 Uhr an. Jetzt nicht. Das sind 30 Sekunden, eine Minute, fertig. Die macht den Dateabend nicht kaputt, die macht auch einen Film nicht kaputt, wo ich auf Pause drücken kann oder sagen kann, Schatz, geh mal kurz auf Toilette, 2 Minuten, bin ich wieder da. Dann ist das Thema durch. Freundeskreis habe ich festgestellt, ganz, ganz großer Neidfaktor, der da entstehen kann. Ein ganz großer Neidfaktor, weil, naja, du gehst 40 Stunden die Woche arbeiten, hast deine Arbeit, die du, wo du hingehst, die findest du total zum Kotzen. Du regst dich jeden Tag darüber auf, dass die Susanne aus dem Empfang dir total auf den Keks geht oder die X aus der Buchhaltung oder der Y im Lager oder was auch immer. Okay, aber mal ernsthaft. Willst du was daran ändern? Dann ändere es. Es gibt nur 2 Gründe, über die du dich aufregen kannst im Leben. Dinge, die du ändern kannst und Dinge, die du nicht ändern kannst. Dinge, die du ändern kannst, warum regst du dich drüber auf? Ändere sie einfach. Und Dinge, die du eh nicht ändern kannst, weil jetzt ist der Himmel grau. Ja, ich kann jetzt den ganzen Tag schreien, dass der Himmel grau ist, aber es bringt mir nichts. Also, warum aufregen? Bringt mir auch nichts. Lass es. Und dann, wie ich vorhin sagte, geh halt aus der Firma raus. Wenn dir der Chef, die Abteilungsleiter oder sonst was auf den Keks gehen, dann geh aus der Firma. Es werden händeringend, also ich kann in kein Geschäft gehen, wo ich nicht einen Zettel sehe, Mitarbeiter gesucht. Egal, ob es ein Edeka ist, ob es ein Rewe ist, ob es der Friseurladen ist oder ob sonst was ist. Ey, wenn es dir auf den Keks geht, du hast genügend Optionen. Ändere es. Mach's anders. So, und das ist bei Freunden dann auf einmal ein ganz, ganz großes Thema, die sagen, nee, das kannst du doch einfach sagen, weil du so viel verdienst. Nein, das kannst du auch. Du musst es halt nur wollen. Und wenn du nicht willst, wenn du dich die nächsten 40 Jahre weiter über die, vorhin Susanne oder sonst wen, aufregen willst, dann mach's halt. Du gehst in Frührente, weil du psychischen Schaden hast. Psychische Erkrankungen sind nach Krebs der zweithäufigste Grund, warum Menschen in Frührente gehen. So, dann quäl dich doch auf deiner Arbeit. Mach die Selbstfolter. Wenn du einen Hang dazu hast, dich selbst zu foltern, tu's bitteschön. Aber lass mich doch da außen vor. Jeder so, wie er es braucht. Und dementsprechend hat sich auch das Freundesspektrum wahnsinnig geändert, weil man geht dann irgendwann aus diesen dauerhaft Beschwerdegängern raus und sagt, alles klar, du möchtest dich beschweren, aber dann lass mich damit in Ruhe. Und irgendwann hat sich der Kontakt immer weiter verringert und ja, Freunde, die ich zu Schulzeiten noch hatte, also über 20 Jahre her, die aber dauerhaft in bestimmten Schematas festsitzen und nicht raus wollen, okay, dann danke, dass du da bist. Waren schöne 20 Jahre. Es freut mich. Ich wünsche dir nur das Beste in deinem Leben, aber lass mich mit deinem negativen in Ruhe. Ganz einfach. Und dann ist man weg. Und das ist völlig egal. Das ist auch bei Familie das Gleiche. Wenn mir mein Bruder, Onkel, Vater, Mutter oder sonst was nur auf den Sack geht, weil sie sich dauerhaft über irgendwas beschweren und mich als Energievampir runterziehen. Mama, Papa, Bruder, Onkel, völlig egal. Ich hab dich lieb. Aber lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich komme gern zu Weihnachten, wir essen zusammen. Aber danach, nach dem Weihnachtsessen, brauche ich 14 Tage Urlaub. Naja, ne? Kann man sich halt aussuchen, sage ich mal ganz klipp und klar.
Amen. Ich sag dazu nur Amen. Das ist, da schließen wir wieder den Kreis zum Anfang, als wir gesagt haben, dass der Mensch ein Herdentier ist und dass es halt viel, viel bequemer ist, in der Herde zu bleiben und nur zu meckern und zu blöken, anstatt irgendwas zu ändern. Und ja, da gebe ich dir auch recht. Also die meisten Personen, mit denen ich befreundet bin, sind auch entweder irgendwie Selbstständige oder Leute, die sich überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil sie eine andere Weltsicht haben. Die musst du aber auch haben als Selbstständiger. Du hast gar keine Zeit. Das ist es nämlich. Als Selbstständiger hast du keine Zeit, dich mit Blödsinn aufzuhalten oder mit irgendwie zu meckern oder so, weil dann kommst du nicht vorwärts. Und ich finde, als Angestellter hat man halt sehr viel Zeit. Ja, und das Umfeld verstärkt das Ganze. Das kommt ja noch dazu. Als Selbstständiger reißt du dich ja so oder so aus diesem Umfeld raus und suchst dir ein anderes. Und die sind im selben Umfeld, unterstützen sich gegenseitig, verstärken sich gegenseitig. Und Ja, wie du schon sagst, es ist tatsächlich Neid. Es ist halt, weil man natürlich in dir erkennen sie, was sie selber nicht ändern oder wozu sie zu feige sind, ja, um es so zu formulieren.
Der Punkt, die sehen, du siehst halt immer, es gibt so, man könnte jetzt diesen biblischen Spruch nehmen, du siehst den kleinsten Splitter im Auge des anderen, aber den eigenen Balken im Auge siehst du halt nicht. Das wäre so eine Möglichkeit. Ich fand aber vorhin dieses Herdenbeispiel, da kam mir so ein Bild auf, was ich gesehen hatte, was ich faszinierend finde. Stell dir mal eine Drohnenaufnahme oben über einem Feld vor. So, dann siehst du ein Tor, zwei Pfosten und ein Tor, was auf ist, und du siehst eine riesige Schafherde, die sich trichterförmig versucht, durch dieses Tor durchzuzwängen. Und wie es dann wieder trichterförmig andersrum halt nur wie so ein Uhrenglas unten rausgeht. So, und faktisch ist, es gibt aber gar keinen Zaun. Das heißt, die Tiere konzentrieren sich nur darauf, ich muss durch, weil ich habe es ja gelernt, ich muss durch das Tor, gehen also durch dieses Tor, zwängen sich da durch, alle müssen warten, alle stehen still, könnten aber eigentlich alle bequem nebeneinander über die Wiese hüpfen. Aber das ist so, wenn ich mich auf das Problem konzentriere, nur auf mein eigenes, sei es jetzt das eigene Problem, sei es das Problem sonst wie der Firma, aber nicht über die Lösung nachdenke, im Sinne von, ey, guck doch einfach mal nach links und rechts, denk doch einfach mal outside the box, dann findest du auch keine Lösung, weil du ja einfach nur dem hinterhergehst. Und ich könnte jetzt 20 Anekdoten bringen aus meiner Brandschutzzeit, wo ich einen Brandschutzexperten noch gemacht habe, für die Arbeit, oder Brandschutzhelfer hieß es, sorry, nicht Brandschutzexperte, sondern Brandschutzhelfer, gibt es den Herdentrieb, den sogenannten. Deswegen machst du ja diese Warnzeichen, weil wenn du einem hinterherrennst, der nicht dem Warnsignal folgt, rennst du in den Tod. Und deswegen, das gibt es zigfach in Häuserbrennen und Großgebäudenbrennen, wo Menschen sterben, weil einer ist nach rechts gerannt, statt links durch die offene Tür, wo sie in die Freiheit ging, und sind volle Möhre ins brennende Treppenhaus gelaufen und sind alle erstickt. Das ist dieser typische Herdentrieb. Und das ist auch das, du sagtest noch so Zeit auf der Arbeit. Naja, wie ist denn der typische Ablauf eines Angestellten? Ich komme früh morgens um 8 auf die Arbeit. Sagen wir mal 8 Uhr. So, ich richte meinen Arbeitsplatz ein, stelle erstmal meine Tasche ab. So, dann der erste Gang ist wohin? Zur Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine. So, in der Kaffeelounge sitzen natürlich auf einmal die Susanne, die Brigitta, die Uta, der Ralf, der Max, der sonst wie. Und dann, und wie war euer Tag gestern? Ja, war okay, bin nach Hause gekommen, wie war das Fußballspiel, tralala und Co. Halbe Stunde rum. So, 8.30 Uhr gehen wir mal wieder an den PC, den schalten wir jetzt mal ein. So, und dann, oh, jetzt muss ich erstmal die E-Mails checken. Kling, 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 Handy. Oh, da war ein TikTok, dein nächster XY ist live. Oder. So, und effektiv hast du von 8 Stunden Arbeitszeit, wenn du es mal runterrechnest, effektiv hast du den sogenannten Silent Hours, wo du wirklich mal alles ausmachst, Tür zu, Kopf zu, vielleicht Background-Musik an, würdest du deine Arbeit von 8 Stunden locker in 2,5-3 Stunden schaffen. Das ist Statistik, das hat man zigfach schon bewiesen. 8 Stunden Arbeitszeit würdest du in 3 Stunden schaffen. Deswegen funktioniert ja auch eine 4-Tage-Woche. Weil, wenn ich mal das produktiv mache, kann ich mir 8 Stunden sparen. 8 Stunden auf 4 Tage, ne? Es kommt ja nicht von irgendwo her. Und deswegen, das funktioniert halt als Selbstständiger nicht. Wenn ich mir überlege, ich würde 8 Stunden im Büro sitzen, den ganzen Tag YouTube irgendwie mir reindonnern, würde sich das in vielen Punkten halt ausschlagen. Und ich würde irgendwann eine ziemlich verärgerte Frau im Hintergrund haben, die mit der Bratpfanne droht, mich zu erschlagen, wenn jetzt nicht was passiert.
Absolut. Ich meine, das, was du jetzt angesprochen hast, es gab ja auch Studien während irgendwie in den Jahren, in denen wir nicht in die Arbeit gegangen sind. Und wo dann die Abteilungsleiter ganz überrascht waren, dass die Leute zu Hause effektiver gearbeitet haben. Weil ja immer davon ausgegangen wurde, es waren ja so viele gegen Homeoffice in den Unternehmen, weil dann haben sie keine Kontrolle und dann arbeiten die nicht und bla bla bla. Und es wurde genau das Gegenteil bewiesen, dass die Leute zu Hause, weil sie viel weniger Ablenkung hatten als in der Firma, teilweise viel effektiver gearbeitet haben.
Gebe ich dir vollkommen recht. Gibt Dinge, wo ich sage, das funktioniert nicht. Also zum Beispiel im Telesales funktioniert es nicht, weil du brauchst bei manchen brauchst du eine Gruppendynamik, dass du sagst, gegenseitig dieses Pushen, und das reicht halt nicht über eine WhatsApp so, ping, hab einen Termin gemacht, ping, das funktioniert. Es gibt Berufe, da ist es wunderbar. Also hier so Buchhaltung und Co. Ab, Homeoffice, was sollen die im Office sitzen? Völliger Nonsens. Sachbearbeiter, Versicherung, Mach dir Headset zu Hause, Telefonleitung, tschakka, tschakka, bumm. Funktioniert bei Amazon schon, funktioniert bei der Telekom schon und so weiter. Da, ich habe oft genug mit Leuten telefoniert, aus was weiß ich, wenn du mal bei einer Versicherung oder so anrufst, die das bequem aus dem Homeoffice können. Funktioniert für, ich möchte mal sagen, 60-80% der Office-Berufe funktioniert. Für den Rest, ja, da brauchst du einen Office, weil du halt wirklich öfters mal was brauchst. Aber ganz ehrlich, die meisten Meetings, die in Offices abgehalten werden, könntest du dir so bequem vors Knie nageln, wo ich ja so teilweise Firmen feiere, wo es dann heißt, wenn einer im Meeting den Eindruck hat, dass das Meeting sinnlos ist, lassen wir das Meeting sein. Oder wo, wenn wir feststellen, dass das Meeting gar nicht notwendig ist, oder wenn du sagst, ich habe hier nichts mehr beizutragen, gehe ich halt raus. Mit den ganzen AIs, die wir heute haben, wo wir Sprache zu Text aufnehmen können, wo jeder am Ende eine E-Mail kriegt mit den Bullet Points davon und so weiter. Wozu? Es ist, ganz ehrlich, das klingt jetzt hart, wenn ich sage, aber ich kenne Menschen, die haben bestimmt 2-3 Stunden pro Tag Klozeit verbracht, weil sie immer mal wieder auf Toilette gegangen sind und für Klozeit bezahlt wurden, wo sie auf dem Klo nichts anderes gemacht haben, als Handy zu spielen. Und es ist der Firma nicht aufgefallen. Ja, da ist dann halt okay, wunderbar, 8 Stunden gearbeitet, ole, ole, ole. Nein. Es geht anders.
Es geht definitiv anders. Okay. Ich muss jetzt leider dem Ende zusteuern. Und wir kommen jetzt einfach zur letzten Frage, zu meiner Lieblingsfrage. Wenn du dir eine x-beliebige Person aus der Menschheitsgeschichte wählen dürftest.
Fiktiv oder real gelebt wäre jetzt die Frage, die ich dazu hätte.
Du, das ist mir ehrlich gesagt egal. Fiktiv fände ich ja noch spannend.
Fiktiv wäre es tatsächlich Hannibal Lecter.
Oh, okay.
Das hat 3 Gründe. Erstens, also aus der Fernsehkarikatur raus, erstens, er hat ein wahnsinniges Kochgespür, weil er halt wahnsinnige Nasen- und Geschmackgaumen hat. Da wäre es also, ich müsste jetzt keinen Mensch mit ihm kochen, aber so einfach mal so, okay, wir haben hier wirklich ein Schwein, Rind, Fisch, wir bereiten den zu, bitte keinen, den Kellner bitte nicht. Den möchte ich nicht essen. Dann sage ich, wahnsinnig, was der an Kochkünsten drauf hatte, alleine weil er ja speziell gepolt war, wenn man sich so ein bisschen mit der Serie und den Filmen beschäftigt hat. Wahnsinnig toll, interessant. Kochtechnisch wäre es ein kulinarisches Highlight, mit dem zu kochen. Anhand, was er schmeckt, was ich schmecke, super Austausch. Zweitens, er hat einen wahnsinnigen Intellekt, er hat eine wahnsinnige Expertise in Menschenkenntnissen und so weiter. Er war ja Psychologe und Doktor in verschiedener Art. Also da mich auszutauschen, alleine über das, warum tun Menschen, was sie tun und so weiter, wäre für mich, da hätten wir könnten früh morgens anfangen und könnten abends noch reden. Und daher, das wäre für mich so mit einer Person, wo ich sage, auch vom Stil her, vom Kleidungsstil her und so weiter, das wäre eine Person da, wenn es den geben würde und der würde leben, ich würde gerne mal einen Tag Mäuschen mit ihm spielen.
Okay. Unter der Voraussetzung, er isst dich nicht.
Unter der Voraussetzung, ich kann den Tag lebend beenden, ja. Und wir sind Freunde und wir können uns die Hände reichen und ich habe noch alles an mir dran, ja.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ja, dann danke, dass du da warst und ich freue mich schon auf unseren nächsten Austausch.
Ich freue mich auch aufs nächste Podcast-Interview, was wir führen können vielleicht.
Wahnsinn! Danke, lieber Kevin. Das war wieder mal eine super Folge. Ja, du hast so tolle Bilder gemalt im Kopf der Leute und ich finde das echt genial. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Selbstdisziplin, das A und O. Da ohne das geht's nicht. Und eines der wichtigsten Dinge ist, sich selber zu strukturieren. Als Selbstständiger musst du dir selber in den Arsch treten, es hilft nichts anderes. Durchhaltevermögen, ganz wichtig, lösungsorientiert arbeiten. Nicht irgendwie sich auf die Probleme fokussieren, sondern auf die Lösung. Und auch danke für den Hinweis, es interessiert sich niemand für deinen Erfolg. Aber trotzdem finde ich, man wird nur durch andere erfolgreich. Also muss man schauen, dass man eine Win-Win-Situation aufbaut. Du spielst schon länger mit dem Gedanken, deinen eigenen Podcast zu starten, weißt aber nicht genau wie und hast auch eigentlich gar keine Zeit dafür? Kein Problem, wir haben ein neues Angebot für dich gestrickt. Unser komplett sorglos Paket läuft ganz nach diesem Motto, du sprichst und wir machen den Rest. Nach einem kompakten Coaching kannst du die Folgen planen und ordentlich aufnehmen. Diese schickst du dann uns und wir übernehmen alles weitere. Den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes. Ansonsten sind wir auf LinkedIn und Facebook zu finden, einfach nach Caster Clue suchen und auf Liken klicken. Denk immer daran, sei der Komponist deines Lebens.